es klingt vielleicht jetzt unbrutal, wenn ich das Gespräch so weitergebe, aber ich habe dann die Frau Mäckli angeschaut und gefunden, ist es schlimm, zum transplantiert zu sein. Und sie hat mich einfach angeschaut und gefunden, ja, es ist mal besser, wie sterben.
Mein Name ist Stefan Ribler. Herzlich willkommen zum Podcast «Kontrast – Leben mit Behinderung und Krankheit». Herzlich willkommen zu meinem nächsten Podcast «Kontrast – Leben mit Behinderung und Krankheit». Der Podcast wird ganz ein spezieller Podcast sein, und zwar aus zwei Überlegungen. Es wird unseren letzten Podcast unter dem Dach von der Ost sein. Da werden wir wechseln. Wir werden irgendwo an einen anderen Ort gehen. Wir werden uns noch überlegen, wie und in welcher Form der Podcast weitergeführt wird. Das ist mal das eine, was speziell ist. Und ich habe mir noch überlegt, wer und was für ein Gast kann das sein, wo den Abschluss unter dem Dach von der Ost gut machen kann. Und ich bin bei der Rahel Gattomas gelandet. Und Rahel ist Studentin an der Ost im Departement Soziale Arbeit. Sie hat Soziale Arbeit studiert und ich habe sie auch über das ganze Studium zu begleiten. Und sie hat mir irgendwann mal gesagt, oh, und dann kommt der Leistungsnachweis und ich bin ja schwanger und ein erwartendes Kind. So, und ganz, ganz am Schluss von dem ganzen Prozess war es ein Mail, wo ich letzten Freitag bekommen habe, und in dem Mail ist gestanden, nach langem Warten, nach langem Bangen, haben wir endlich Bescheid bekommen, dass wir Leber für Transplantation für unsere Tochter bekommen haben. Und mit dem Mail möchte ich gerne eröffnen, unser Gespräch mit der Rahel. Hoi Rahel, danke vielmals, dass du zur Verfügung stehst für das Gespräch.
Ja, hallo und danke vielmals für die Einladung. Hat mich gefreut.
Ja, sehr gern. Also, wir hören, es ist eine Ausnahmesituation. Deine Tochter, die auf die Welt gekommen ist, hat nicht eine funktionierende Leber gehabt. Ist das richtig?
Nein, nicht ganz. Also, sie ist eigentlich mit einem Geburtsgebrechen auf die Welt gekommen. Es war eine Gallengangsatresie. Ganz ein langes Wort für etwas ganz Simples. Ihren Gallengang ist entweder hat sich aufgelöst in den ersten Tagen von ihrem Leben oder ist gar nicht existent gewesen. Das weiß man nicht so genau. Ja, und das ist eigentlich so die Diagnose gewesen, die wir nach 18 Tagen dann bekommen haben. Also, wo sie 18 Tage alt war.
Ja, also nachdem Tochter Matthäa, gell?
Ja, genau.
Ja, auf die Welt kam, haben sie die Diagnosen bekommen. Darf ich mal noch nachfragen, wie haben sie denn überhaupt gemerkt, dass Matthäa irgendetwas nicht stimmt oder etwas nicht so läuft, wie es sollte laufen?
Da eigentlich nur dank unserer Hebamme. Es ist eigentlich alles normal verlaufen, die ganze Schwangerschaft, Geburt. Wir sind dann heim und meinte, wo sie vielleicht 8 Tage alt war, ist meine Hebamme vorbeigekommen und hat eine volle Windel gesehen und hat wie gefunden, der Stuhlgang, der gefällt mir einfach nicht. Ich bin seit 10 Jahren Hebamme und ich habe so etwas noch nie gesehen. Sie hat dann auch gesagt, wenn sie es googelt, dann sagt Google, es ist okay. Aber wenn du im Gesundheitsbüchlein hast, hat es einen Farbcode mittlerweile. Und wenn sie das dort so anschaut, sagt sie einfach, das ist nicht gut. Und dann ist dann wie ein Stein ins Rollen gekommen, dass wir uns entschieden haben, dass wir mal ins Spital gehen und einen Bluttest machen.
Ja, jetzt, wo die Hebamme gesagt hat, ah, das gefällt mir nicht. Weißt denn dir zuerst als Mami von einer Tochter, die ja nur wirklich ein Baby ist, weißt du dann zuerst durch den Kopf gegangen?
Ich glaube, zuerst ist so ein bisschen Vorlügen selber. Also es ist ganz ein kurzer Prozess, eigentlich noch lustigerweise, so innerhalb von einem Tag. Du bist jetzt, ja nein, so pastellgelb ist der gar nicht. Das ist sicher nur zu Licht gewesen. Dann kommt die nächste Vollwindel und dann wechselst du mal zu Licht. Dann merkst du, nein, es ist nicht nur zu Licht gewesen. Und also das Nervöswerden, weil du merkst, irgendetwas ist nicht gut. Und ich bin dann ehrlich gesagt auch mal googeln, was denn ein heller Stuhlgang kann bedeuten. Und eigentlich etwas am ersten, was aufkommt, ist eine Gallengangsatresie. Und dann kommt gerade von Transplantation und Papierpapo. Und ich glaube, für mich ist dann dort, bin ich unnervös geworden. Und dann habe ich dann gefunden, okay, ich möchte diese Woche sofort noch gehen. Weil du bist auch auf all diesen Hormonen, du bist noch völlig, eigentlich an einem ganz anderen Ort, oder? Du wärst ja noch im Wochenbett. magst du ja noch gar nicht wirklich bewegen. Ja, und es ist halt auch emotional. Also für mich in dem Moment, auch um dort noch rational zu bleiben, ist echt schwierig gewesen. Ich bin auch froh gewesen, auch nicht die Unterstützung von meinem Mann und von unserer Familie. Und meine Mama hat uns dann aufgefahren ins Spital. Zuerst haben dann alle also gemerkt, also die Stimmung ist auch so die Hypermami, die jetzt reinkommt. Halt, oder? Ist ja auch vielfach normal, dass man sich am Anfang mehr Sorgen macht. Und ich glaube, dann, wo dann zwei Ärzte reingekommen sind, haben wir gewusst, das kann nichts Gutes bedeuten. Also, das, was ich gelernt habe, ist, je mehr Ärzte laufen und je höher sie sind, desto, ja, gravierender ist die Nachricht.
Jetzt hast du erzählt, die Hebamme hat es gemerkt am Stuhlgang. Den hast du auch gemerkt, oder der ist vielleicht heller als er sollte sein. Ist denn daraus eher etwas entstanden, wo du als Mutter so den Schutzeffekt hast oder eher offensiv so schnell wie möglich eine Diagnose zu haben, so schnell Klarheit zu haben? Was hat denn überwogen?
Ich habe so schnell wie möglich Klarheit zu haben. Die unglaubliche Sorge, dass einfach etwas ist mit meinem Kind nicht gut. Und ich musste einfach wissen, was es ist.
Ja. Hat denn Mattea noch anders reagiert? Also, ist es einzig der helle Stuhlgang oder was hat sie von mir geschrauen? Oder hast du einfach das Gefühl gehabt, oh, mein Kind ist anders, als ich es vielleicht erwartet hätte?
Überhaupt nicht. Ich habe sie perfekt gefunden.
Ja.
Was sie halt war, sie war gelb gewesen, aber das sagen sie halt am Anfang, sie dürfen am Anfang noch gelb sein. Aber klar, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann ins Spital sind, ist der Bilirubin zu hoch gewesen. Aber wo wir ins Spital verloren haben, ist es noch okay gewesen. Und eben, es ist halt auch schwierig, oder? Für mich, ich habe sie jeden Tag gesehen. Für mich ist das eine normale Hautfarbe gewesen. Aber so, es war sie wach gewesen, sehr trunken. Eigentlich wie jedes normale andere Baby auch.
Ja, jetzt ist denn lang gegangen, bis die Klardiagnose gekommen ist. Oder das eine ist ja, man googelt und dann stolpern wir über verschiedene Themen. Ich finde es immer sehr heikel, oder, wenn dann nachher auf einmal Google ja, etwas vorzeigt, wo ja nicht vielleicht gesichert ist oder wo nicht referenziert ist. Ist das lang gegangen, bis du eine klare Diagnose gehabt hast?
Also wir sind ja, als sie 9 Tage alt war, haben wir den Blutuntersuch gemacht im Kantonsspital in Chur. Dann hat es eben geheißen, ihr müsst auf Genf. Das ist wie außerhalb von unserem Gebiet. Das ist etwas mit Leber, entweder das Syndrom oder eben die Gallengangsatresie. Und dann haben wir über Nacht müssen dort bleiben und am nächsten Tag sind wir dann auf Genf verlegt worden. Es ist einfach eine lange Reise, weil ich nicht mit ihr reisen, mein Mann auch nicht, weil es keinen Platz hatte im Krankenhaus. Zuerst wollten sie noch mit Regen fliegen, aber das Wetter war nicht gut genug.
Ist es denn so akut gewesen? Also, das ist meine erste Frage.
Ich würde mittlerweile sagen, nein. Mit dem, was ich jetzt so ein bisschen an Wissen mir angeeignet habe, durch dort zu sein und durch den Fakt, dass wir am Schluss selber mit ihr heimfahren durften, hätte ich jetzt gesagt, nein. Es war nicht akut lebensbedrohlich gewesen, aber es musste abgeklärt werden und schnell.
Und in Genf.
Und in Genf.
Also, das ist nicht möglich gewesen, hier in St. Gallen, wo ja auch ein Kinderspital oder in Zürich, Genf. Kannst du uns noch mit auf den Weg geben? Du weißt das jetzt. Also du bist jetzt absolute Expertin, was das bedeutet. Warum Genf?
Genf ist das Leberzentrum für Kinder in der Schweiz. Und nur Genfer tun Kinder Leber transplantieren und nur Genfer machen auch die erste Operation, die man dann gebraucht hat, wo uns die erste Diagnose dann eigentlich auch gegeben hat. Das darf nur in Genf passieren.
Also du hättest gar nicht können auf St. Gallen, weil die weder die Legitimation noch die Umgebung noch die Rahmenbedingungen zum die Operation und dann auch da, wo jetzt gerade passiert ist, die Transplantation können umsetzen.
Genau, in der Schweiz gibt es auch verschiedene Spezialisierungen, wo es gewisse Spitäler gemacht haben und Genf eben ist das Leberzentrum, jetzt vor allem für Kinder auch. Aber ich muss auch sagen, ich sehe auch den Sinn dahinter. Zum Beispiel, eine Gallengangsatresie hat 1 von 15'000 in der Schweiz. Das heisst also, eine Kasai-Operation, also die erste Operation, die man bei Matthias gemacht hat, die gibt es selten, oder? Und dann macht es ja Sinn, dass immer das gleiche Team die Operation macht und halt du das dann auch Erfahrung hat und dass wie ein Routine-Eingriff dann quasi ist und nicht, ja, alle 5 Jahre, alle 10 Jahre mache ich mal den Eingriff, oder?
Ja. Jetzt haben wir müssen auf Genf, also das heisst, aus dem Wochenbett direkt auf Genf.
aus dem Wochenbett. Also ja, quasi mit 9-Tage-Diagnose, mit 10 Tagen ist sie auf Genf gekommen. Und ehrlich gesagt, die Nerven blank, weil eben, es hat dann nicht geklappt mit Regen. Und ich bin extra am Ferienmorgen aufgestanden, damit ich da bin, wenn der Regen ankommt. Also ich habe meinen Mann aufgeteilt. Und ich glaube, in dem Moment, mit diesen Hormonen müssen getrennt sein von seinem Kind, ist etwas vom Schlimm oder für mich jetzt etwas vom Schlimmsten gewesen. Und auch nicht wissen, was auf einen zukommt. Es fühlt sich so an wie ein Notfall. Da ist das Gefühl, stirbt sie jetzt denn? Es ist so ein bisschen alles miteinander dann so gekommen. Und dann noch abpumpen im Auto, oder? Weil es ist ja so eine lange Fahrt. Da ist einfach alles zu viel gewesen, ganz ehrlich. Also, es ist, ja. Und dann sind wir in Genf angekommen und haben uns gesagt, die könnten schon Deutsch, alles kein Problem. Niemand hat Deutsch können, niemand hat Englisch können. Und du bist dort in dem Notfall. Fragst dich, wo bist du überhaupt? Das ist ein Spital. Und ja, nicht ein toller Start
Ja,
gewesen.
ja. Und Matthäa ist da eine Woche alt gewesen.
Ja, also 10 Tage, fast zwei.
Ja, aber ist ja so wirklich noch ein Baby, wo es Nähe von der Mutter braucht und ja auch die Wärme von der Mutter braucht. Und dann kommt auf einmal so einen klinischen und so einen weit entfernten Ort, wo dann die klinischen Prozesse müssen umgesetzt werden. Was sind denn die ersten Reaktionen in Genf? Also hat man denn gerade gewusst, jawohl, jetzt kommt Matthäa, jetzt kommt Rahel und jetzt kommt der Vater von der Matthäa. Die wissen gerade, und du sagst noch Notfall. Also ihr seid nicht gerade in ein Zimmer reingekommen, ihr habt gewusst, jetzt geht da und da los, sondern es haben noch hunderte von Abklärungen müssen stattfinden.
Es ist dann lustig, wir sind zuerst in den Notfall rein und dann haben sie es zum anderen Eingang geschickt. Und ich glaube, also ich habe nachher mit einem Pfleger geredet, es hat da, glaube ich, nicht ganz geklappt mit der Kommunikation. Aber durch das, dass man dann spät gekommen ist, haben sie in dieser Zeit gehabt, um das Zimmer vorzubereiten. Und dann sind auch viele Leute dort gewesen, aber du hast das Gefühl, es ist voll mit Menschen, es ist einfach viel zu viel. Und dann ist Frau Wildhaber reingekommen, das ist die Chefchirurgin da, von der Kinderabteilung von der Leber. Und sie hat einfach müssen lachen und hat so gefunden, Jesus Gott, es braucht gar nicht so viele Leute. Und er hat so eine Lockerheit in den Raum hineingebracht, dass wir, glaube ich, alle im Moment das erste Mal einfach wieder aufatmen können. Dann haben sie uns dann angefangen zu erklären, was sie da machen, was genau jetzt der nächste Ablauf ist. Sie haben dann gesagt, schauen Sie, so Leberwert kann von 1 bis 100 verschiedene Diagnosen. Das Wichtigste ist, dass wir eine Galagangsatresie können ausschliessen, weil Babys, die eine Galagangsatresie haben und es ist ein Geburtsgebrechen, die würden nicht länger, also höchstens vielleicht 2 Jahre überleben mit dem Gebrechen und nachher würden sie am Leberversagen, also wenn sie sterben.
Das ist schon verrückt, wenn du als Mutter so mal eine Aussage bekommst, oder? Du weißt ja nicht, hat sie es oder hat sie es nicht?
Ja, und sie können es halt nur operativ definitiv feststellen.
Auch darum hat sie müssen auf Genf, dass die Operation hat können stattfinden, dass sie können noch eine endgültige, abschließende Diagnose herstellen.
Ja, wir haben natürlich zuerst auch andere Tests noch gemacht, Ultraschall, Papierpapo, und haben dann wir am Schluss, also Frau Wildhaber ist dann nochmal zu unserem Zimmer gekommen, hat dann mir gesagt, sie hat das Gefühl, es ist eine Galagangsatresie, so aus all diesen Jahren von Erfahrung, die sie hat, aber sie kann das natürlich nie abschliessend sagen, aber Symptome, die sie vor dem DNA anschaut und all die Blutwerte, all die Ultraschallbilder, die man gemacht hat, deuten für sie alles in die Richtung.
Aber jetzt noch einmal, wenn du das hörst, ist das ja wie, Entschuldigung, so wie das Todesurteil war für deine kleine Matthäa. Nicht?
Ja und nein. Es ist so ein bisschen, ja, weil die nur Angst gehabt, dass sie stirbt, oder? Ich meine, du musst dein Kind unter das Messer legen und sie ist, also mit 18 Tagen ist sie das erste Mal operiert worden. Und logisch, es ist zuerst, oder, ein Weltuntergang und hast das Gefühl, es kommt nichts mehr gut. Aber das Team ist sehr, sehr sensibilisiert auf das Ganze. Und auch die Begleitung von den Eltern. Und sind sich wirklich vermehrt viel Zeit genommen, um reinzukommen in den Raum, erklären, was jetzt passiert, erklären, was ist der nächste Schritt, auch über die Ängste reden. Es ist wirklich auch schön gewesen, wie sie sich Zeit genommen haben, um einfach Schritt für Schritt mit einem durchzugehen, um eben nochmal erwähnen, hey, es ist heutzutage kein Todesurteil mehr, die Operation im Detail durchzugehen, was wird denn genau gemacht? Und dann kriegst du ein Telefon, hey, es ist eine Galagangsatresie, wir meinen jetzt eben die Kasei-Operation. Und die Kasei-Operation ist eigentlich die erste Intervention, die du machst. Dann nimmst du ein Stückchen vom Dünndarm und probierst den Gallengang eigentlich wieder herzustellen.
Und da hat man jetzt mit der Mathea gemacht?
Das hat man dort, wo sie 18 Tage alt war, gemacht.
Also so ein Baby, das eine riesige Operation muss erdulden muss. Das ist ja nicht ein kleiner Eingriff, sondern das ist ein grosser Eingriff.
Ja, jetzt so im Vergleich dann halt zur Lebertransplantation wirkt der minimal, oder? Ich meine, wir haben auch, ich meinte, nach einer Woche haben wir heimgehen können. Aber Babys regenerieren auch extrem schnell. Also das ist eindrücklich zum Zuschauen. Ich meinte, wir sind 24 Stunden auf der Intensiv gewesen und dann haben wir auf die Normalstation können und haben dort eben eine Woche müssen bleiben und dann haben wir heute das erste Mal.
Also von Genf dann wieder zurück ins Bündnerland.
Bündnerland.
Auf Chur. Auf Chur, ja. Wieder zurück und dort, wo wir eigentlich gerechnet haben, ins Kinderzimmer von der Mathea, wo alles vorbereitet ist. Und, aber natürlich mit dem Wissen aufgrund von dieser Diagnose, ihr müsst wieder auf Genf zurück.
Genau, also wir haben von Anfang an gewusst, wir werden immer wieder auf Genf gehen. Das ist jetzt Teil von unserem Leben sozusagen. Und man muss auch sagen, also ich bin dann, sie haben mir dann wie gesagt, ich darf googlen, aber nur, wenn ich auf die HUG-Webseite gehe, also vom Spital selber, und ich mir dort die Infos hole. Und das habe ich auch brav immer so gemacht. Und es steht dort auch, ich meinte, 90% brauchen trotzdem ersten Eingriff von dieser Kasei-Operation eine Lebertransplantation irgendwann im Verlauf des Lebens. Je früher man aber die Kasei macht, desto besser sind die Chancen. Und Matthias ist einer von den, ja, ich meinte, es ist einer von den jüngeren Fällen, die man operiert hat. Oder eines sogar von den jüngsten. Aber es hat nicht geklappt.
Wieso hat es nicht geklappt?
Ja, sie haben uns das eigentlich so erklärt. Das ist ein bisschen, man kann sich das wie vorstellen, sie haben jetzt den Gallengang neu gemacht mit dem Dünndarm und dann schliessen sie den ja an den Leber an. Und den Anschluss an die Leber, den sehen sie aber nicht während der Operation, wie fest der schon beschädigt worden ist. Man geht aber halt davon aus, oder weil sie noch so klein ist, dass der ja logischerweise, je jünger sie sind, desto weniger Schaden schon entstanden ist, oder? Aber wie es aussieht, hat man der wahrscheinlich einfach ein bisschen aggressiver Verlauf der Krankheit gehabt. Darum sage ich auch, ich weiss nicht, ist sie überhaupt mit dem Gallengang auf die Welt gekommen. Also bei der wird es sicher schneller gegangen sein wie bei anderen. Und grundsätzlich wartet man dann 3 Monate ab. Man gibt dem Körper die Chance, um den neuen Gallengang anzunehmen. Aber wir haben, also im Juli ist es operiert worden, im August haben wir nochmal ins Spital müssen, weil sie eine sogenannte Cholangitis hatte. Das ist, wenn vom Darm Bakterien aufwandern in die Leber. Das, durch das der Gang halt
entzündet.
Ist wie normal. Ja,
und
genau,
eine innere Entzündung.
Genau, dann machst du eine 3-wöchige Antibiotikakur. Und dort ist schon das erste Mal so, es könnte gut sein, dass es zu einer Transplantation kommt, weil einfach mit der nach der Antibiotikakur immer noch ungelb war. Die Leberwerte waren immer noch über 400, die sollten unter 35 sein. Es ist einfach so, es hat immer so die Anzeichen gegeben, irgendwas wäre, weil es einfach nicht ganz klappt. Plus, die Windeln haben immer noch etwa gleich ausgesehen. Also sie hat nie einen normalen Stuhlgang gehabt.
Also Mathea hat seit der Geburt nie wirklich eine Gesundung erfahren, oder? Durch alle Eingriffe, durch alle Therapien nicht. Und ab welchem Zeitpunkt ist denn für dich und für euch klar gewesen, jetzt ist die einzige Alternative, die wir noch haben, ist die Transplantation. Ab wann ist denn das klar gewesen?
Im Oktober haben wir den nächsten Nachkontrollentermin gehabt. Das wäre eben der Termin gewesen, zum entscheiden, ob Kasei erfolgreich war oder nicht. Und dort haben wir Frau McLean kennengelernt, sie ist Hepatologin. Und sie hat dann eigentlich recht schnell von Anfang an gesagt, hey, die Mathea zeigt uns sehr, sehr klar, es hat nicht geklappt. Das ist aber auch etwas Positives. Sie genau die Fälle, wo man lange noch hin und her studiert, klappt es jetzt, klappt es nicht. Und Mathea sagt aber sehr, sehr klar in der Kommunikation diesbezüglich, es hat nicht geklappt. Und wir gehen jetzt den Weg vor Transplantation.
Und da ist ja jetzt nicht einfach ein Weg, wo man Schubladen aufmachen und dann geht das und das und das los. Und wir sind ja immer im Kontakt gewesen während der ganzen Zeit. Du hast mir immer wieder auch Fotos geschickt von deiner wirklich tollen Tochter. Und jetzt kommt die Ärztin, auch die Spezialistin und sagt, so, und jetzt steht das an. Und das ist ja nicht jetzt der Anfang vom Ende, sondern jetzt geht nochmal ein Prozess los. Magst du noch ganz kurz so mit dem Entscheid von dieser Ärztin uns noch kurz erzählen, was denn in dir abgegangen ist? Oder was hat denn das ausgelöst?
Es war halt schon ein Prozess gewesen, die ganze Warterei, die 3 Monate. Und du siehst ja ganz realistisch, okay, gut, meine Tochter ist immer noch sehr gelb. Meine Tochter hat keinen normalen Stuhlgang und sie müsste jetzt grundsätzlich einen normalen Stuhlgang haben. Das heisst, es sind halt so Sachen, wo du weißt, es wird wahrscheinlich auf das rauslaufen. Und klar, so im ersten Moment, den Hammer wieder zu kriegen, hat auch wehgetan. Und auch wieder halt die Angst. Und es klingt vielleicht jetzt auch brutal, wenn ich das Gespräch so weitergebe, aber mir hat es auch geholfen in dem Moment. Ich habe dann die Frau Mäcklin angeschaut und gefunden, ist es schlimm zum Transplantieren, weil mir in dem Moment einfach keine andere Frage eingefallen ist. Und sie hat mich einfach angeschaut und gefunden, ja, es ist mal besser, wie sterben. Und ich weiss nicht, ich muss heute noch lachen, wenn ich an die Konversation denke, weil, ja, ich weiss nicht, es hat so ein bisschen etwas Lockeres doch wieder reingebracht und doch so, okay, gut, wir haben wenigstens eine Option, dass sie weiterlebt. Mhm. Und ich glaube, das ist so auch ein bisschen so das Mantra von mir geworden, so, aber sie wird leben, oder? Also es ist besser, wie sterben. Und ich glaube, das weiss sie nicht einmal, was das für einen Einfluss gehabt hat. Aber mir hat das irgendwie einfach, das ist immer im Hinterkopf geblieben.
Ja, darf ich noch ganz kurz, bevor wir so noch den Prozess weiter anschauen und den Ablauf noch weiter anschauen. Ich merke in deinen Erzählungen immer wieder und auch in dem Mailkontakt, den wir hatten, wie wichtig die Personen sind, die mit dir den Weg gegangen sind. Oder wie offen, wie klar sie mit dir geredet haben, wie auch zugewandt sie haben. Ich möchte dich einfach fragen, ist meine Wahrnehmung von dem auch richtig, dass die Menschen sehr wichtig sind in der Sicherheit, in der Rahmung von dir als Mutter von der Mathea?
Mega. Also für mich wirklich fest. Ich habe mich unbegleitet gefühlt. Es war auch so schön gewesen, oder du lernst einander doch immer mehr kennen. Und ich habe gefunden, sie nehmen die auch ernst. Es gibt mehrere Gespräche, wo es auch um dich als Mami geht, oder so. Jetzt zum Beispiel zum Vorausgreifen, es hat eine Zeit gegeben, wo ich nicht so fest auf mich geachtet habe, wo sie mir dann wirklich die Zeit genommen haben und gefunden haben, hey, so kannst du nicht weitermachen. Wir müssen jetzt eine Lösung finden. Ich habe es immer sehr wertschätzend gefühlt, so der Umgang miteinander. Mir hat es schon viel Halt gegeben.
Ja, ich höre da auch so Augenhöhe und auch offen und transparent kommunizieren. Jetzt mag ich mich gerne noch erinnern, du hast noch gesagt, oh, Genf, und dann kommt noch die Sprache dazu, oder? Französisch, wo ja nicht unsere erste Sprache ist. Und gerade wenn es um da geht, weißt du, wenn es um auch innere Zustände geht, um können sagen, hey, da spüre ich jetzt und da beschäftigt mich jetzt, ist ja die Sprache unglaublich wichtig. Bist denn du jetzt perfekt im Französisch?
Jesus Gott. Mir hat gerade ein Schläger vor der Intensivstation auseinandergenommen, weil ich immer noch so schlecht bin. Nein, ich mag viel auf Englisch. Also Englisch ist eigentlich eine Sprache, die mir noch recht gut liegt. Und jetzt auch wieder mehr Sicherheit im Englischen gewonnen habe. Oder? Und eben, wie gesagt, wir haben das Glück, dass Frau Wildhaber Deutsch-Schweizerin ist. Das heisst, wir können auch viel auf Deutsch mit ihr. Also so das Chirurgische können wir eigentlich alles auf Deutsch. Pathologischer ist in der Englisch.
Mhm. Also du bist herausgefordert, auch in der Sprachfindung und in dem, wie kann ich und wie muss ich das sagen, was jetzt relevant wird. Und jetzt kommt ja noch etwas zu. Mathea hat ja noch keine Sprache. Oder? Also da kommt ja auch noch dazu. Ja. Haben wir immer überlegt, hat der kleine Geschöpf Schmerzen? Oder, weißt, hat sie neben dem, dass der Schulgang anders ist, hat das kleine Kind noch etwas?
Ja, es hat dann halt, ich glaube, es ist Ende Oktober hat es angefangen, dass sie Wassereinlagerungen hatte. Und das ist auch ein normaler Prozess, der bei Leberzirrhose vorkommt. Und eben, das war immer so ein bisschen für mich das Problem gewesen. Was ist das normale Brüllen? Oder was sind Koliken, die ja auch in dem Alter kommen? Da war sie 4 Monate alt gewesen. Und was ist ihre Krankheit? Und das ist immer eine Herausforderung gewesen. Oder auch du als Mami oder auch als Papi, du hast viel gefragt, ja, hast du das Gefühl, sie hat weh, hast du das und das Gefühl? Und halt von Anfang an, oder? Und logisch, es ist 9 Monate unter deinem Herzen dreht, aber ein Baby, das 10 Tage alt ist, kennst du ja noch nicht so in- und auswendig, dass du das Schreien einordnet hast. wo ich jetzt muss sagen, hast du ein bisschen mehr Sicherheit gewonnen oder dass du jemanden einschätzen kannst, um was das es geht. Aber ja, es ist herausfordernd, oder? Weil du entscheidest, kriegst du jetzt ein Schmerzmedikament oder nicht? Oder bist du ziemlich an der Waage, blöd gesagt, für gewisse Sachen?
Ja, bis sie überleben oder nicht leben. Oder? Das geht ja dann noch viel weiter. Also du übernimmst ja da innen auch ein Stück weit eine Stellvertreterrolle für Matthäa.
Also ich hätte jetzt nicht gesagt, leben und überleben, aber klar, wenn ich nicht reagiere, also wenn du heimgehst, kriegst du eine Nummer und eine E-Mail-Adresse von der Genfer, wo du dich jederzeit kannst melden, wenn irgendetwas ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel entschieden hätte, zum einfach zu sagen, hey, das sind Kolika, das ist ganz sicher normal, dann wären wir dann nochmal in einem schlechteren Zustand wieder auf Genf gekommen und das braucht dann wieder länger, bis man sie wieder stabilisiert hat. Das ist ganz klar. Also dort tust du eigentlich schon viel reingewichten. Auf die andere Seite denke ich mir, verstehe ich es auch, wenn man in dem Moment vielleicht nicht sehen möchte. Also es, vielleicht, es ist auch schwierig zu sagen, ist das jetzt Krankheit und was ist normal.
Ja, ja. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, die Diagnose ist da, es braucht die Transplantation, wir kommen nicht drum herum. Jetzt ist ja nicht so, dass eine Leber einfach abprüfbar ist. Was ist denn losgegangen? Ich habe ja auch immer wieder gestaunt, wo du mir geschrieben hast, ein Donnerwetter noch einmal. Was passiert denn da?
Ja, also zuerst sind wir wieder heim, weil es sehr stabil genug war, sind dann aber, meinte, zwei, drei Wochen später schon wieder reingegangen. Eben wegen diesen Wassereinlagerungen. Und dort hat man dann gesagt, hey, weißt du was, wir sind jetzt eh da, weil wir haben das Gefühl, es hat wieder eine Cholangitis. Hat sie dann aber nicht gehabt, es war einfach Verschlechterung von der Leber. Wenn du ja eh da bist, fangen wir doch schon mal an mit dem Abklärungsgespräch für die Lebertransplantation. Und dann fangen dann da die Gespräche an, du musst gewisse Spezialisten sehen, denn sie müssen ja wissen, könnte es ja sein, dass man der noch andere Probleme hat, anstatt Leber. Also ist sie transplantierbar oder gibt es noch Probleme, die wir beheben müssen, bevor wir sie transplantieren würden? Und sie haben uns wie gesagt, sie wird sicher nicht mehr jährig mit dieser Leber, also wir müssen sie vorher transplantieren, bevor sie jährig wird. Also haben wir schon mal so einen Zeitrahmen gewusst, was passieren wird.
Das heisst ungefähr ein halbes Jahr, vier Monate.
Ja, sie, gell, das ist ja immer so die Sache, oder? Sie wollen dann auch nicht so direkt eine Zeitangabe machen, weil es könnte halt sein, dass noch an dem aufgehängt werden. Und das können sie halt nicht, oder? Sie wissen nicht, wie die Krankheit dann genau weiter verläuft, wie der Zustand weitergeht. Und sie sagen halt auch, jedes Kind ist so anders. Sie haben zwar die gleiche Diagnose, aber jeder macht ganz einen anderen Weg. Und das ist wirklich auch etwas, was ich unterschreiben kann. Ich habe jetzt mit vier Mamis Kontakt, wo auch Kinder mit einer Galagangsarthrose und jede hat ganz eine andere Geschichte. Das ist, und das sagen sie da auch, jedes Mal ein neues Abenteuer. Darum haben sie, wie sie nur gesagt, sie wird sicher nicht jährig. Und dann haben wir eben die Abklärungen angefangen, haben auch, sie hat dann dort auch eine Magensonde gekriegt, weil sie zu wenig getrunken hat. Das ist aber auch etwas, was normal ist. Oder wenn du Wasser im Bauch hast und sie haben dann gesagt, ich muss mir das wie in der 40. Schwangerschaftswoche vorstellen. Oder es drückt alles auf den Arm, du hast einfach nicht so Appetit. Aber weil man ja weiss, man hat die Gedanken, man will sie transplantieren, möchte man so früh wie möglich ihnen so viele Kalorien wie möglich geben. Damit sie einfach gut zunehmen können, damit sie voll Rettungsgewicht haben. Damit sie eigentlich gestärkt an die Operation gehen können.
Aber ihr habt noch keine Leber auf dem Tisch
gehabt? Nein. Das ist lang gegangen, bis wir eine Leber auf dem Tisch hatten. Weil wir sind dann dort zwei Wochen im November wieder in Genf gewesen, haben die Abklärungen angefangen, haben wieder heim dürfen. Und eine Woche später sind wir wieder drinnen gewesen, weil es einfach die Leberwerte wieder so viel schlechter geworden sind, die Wassereinlagerungen wieder schlechter geworden. Und dort haben sie uns dann das erste Mal gesagt, so, hey, wir glauben, die gehen nicht mehr heim vor der Transplantation. Und das war dann auch so gewesen.
Obwohl er noch keine Aussicht hatte auf eine Spenderleber.
Nein, aber das ist halt, also wir haben ja auf eine Todspende gewartet. Also das ist ja eh etwas, weiss man nie, wenn sie kommt. Und im ersten Moment ist es ihnen eigentlich darum gegangen, dass sie mit der stabil behalten können. Oder dann hat man wie gesagt, okay gut, wenn jetzt November, wir schliessen Transplantationsabklärungen ab. Und dann ist sie Anfang Dezember auf die Liste gekommen, die Nationalliste. Sie hat dann ein Proviac gekriegt, also einen Botkatheter. Das haben auch viele Leute, wenn sie Chemo machen, einfach in die Venen direkt so das Kästchen, wo sie eigentlich eher zum Beispiel venöse Nahrung oder Medikamente geben können. Und dann sind wir sicher 2, 3 Wochen dran gewesen, bis wir sie super stabil gekriegt haben und dass sie sich halt auch wieder hat wohl dürfen fühlen, ein bisschen trinken hat können. Und ganz ehrlich, für mich war es auch eine Zeit gewesen, wo ich mich wieder ein bisschen erholen konnte, weil es ist recht streng gewesen in der Zeit, wo sie daheim war und so viel Wasser im Bauch hatte, weil dann braucht sie extrem viel Nähe. Sie hat weh, es ist unangenehm. Und von dem her war es, glaube ich, für uns alle eine Lösung gewesen, dass wir haben, ja, gesund oder gesünder oder stabil werden im Spital eigentlich.
Das sind doch gute Kram gewesen, da haben wir gewusst, wenn irgendetwas ist, ist gerade jemand da, der kann wirklich
Genau.
dann auch fachmännisch, professionell helfen. Jetzt hast du vorhin gesagt, wir haben die sogenannte Todspende. Lebensspende wäre nicht in Frage gekommen. Also hätte ich jetzt die Möglichkeit, einen Teil von meiner Leber zu spenden, oder?
Über 60 geht nicht mehr. Aber ja, grundsätzlich, also es muss eine gute Leber sein, natürlich. Sie bevorzugen eine junge Leber auch. Und grundsätzlich kannst du eine Lebensspende machen, das ist ja so. Sie bevorzugen eine Todspende. Einfach, oder weil es ist jetzt zum Beispiel, wenn jetzt mein Mann Teil von seiner Leber gespendet hätte, hätte 2 Leute, die in der Erholung wären, oder? Also es geht auch ein Halt verloren in dem Moment. Natürlich könnte ich sagen, jemand anders aus der Verwandtschaft. Aber es ist auch halt ein mega heikles Thema, oder? Ich meine, wenn jetzt jemand einen Teil von seiner Leber jemand gibt, und das haben sie uns auch gesagt, es kann halt einfach immer auch sein, dass das mit Erwartungen verbunden nachher ist, oder? Weil du bist ja dann in dem Moment auch ein bisschen der Lebensretter gewesen. Plus kann es auch sein, dass zum Beispiel, wenn es mit dir nicht die Leber gerade abgestoßen hat oder irgendeine Komplikationen gehabt hätte, dass der Spender sich dann vielfach halt auch verantwortlich fühlt, oder? Also es sind sehr viele emotionale Sachen, die halt mit einer Lebensspende auch verbunden sind, wo uns dann auch dazu bewogen hat, dass wir gesagt haben, wenn es geht, würden wir einen Todstand bevorzugen.
Ja, oder? Und jetzt wie? Das sind natürlich Erfahrungswerte, das sind Wissensfelder, wo man nicht so einfach hat. Wo du mir geschrieben hast, habe ich immer gedacht, ja komm, da findest du doch irgendjemanden, der einen Teil von der Leber abgibt. Aber wie man sagt, oder? Die Dimensionen, die dann mitspielen, oder? So auch die Dynamik, die das auslösen kann, das lässt einem schon überlegen. Und jetzt wie meine andere Frage, und da ist jetzt halt auch ein heikles Thema, zum Teil auch tabuisiert, Organspende. Gibt es zu wenig Organspende?
Sie sagen, sie leben, wissen sie nicht, liegt es daran, dass es zu wenig gibt oder lebt die Gesellschaft einfach mittlerweile zu schlecht? Weil natürlich eine Fettleber können sie halt nicht annehmen oder halt, wenn eine Leber zu fest beschädigt. Oder ich meine, es muss eine gute Leber sein, dass man jetzt ein Leben lang mit dieser Leber könnte leben. Und es ist halt wie beides, nehme ich an, dass das so mit Hand in Hand geht. In der Schweiz haben wir ja. Also ich meinte, im 2027 wäre geplant, dass es wie das Gesetz geändert wird, dass du zum Spender wirst und das quasi nur, wenn du ausdrücklich Nein gesagt hast, deine Organe gespendet werden.
Also ich muss nicht proaktiv Ja sagen, sondern wenn das nicht proaktiv Nein ist, dann könnten meine Organe genutzt werden, zum Leben retten, zum Lebensqualität von anderen Menschen wieder aufrechterhalten.
Ich meinte, ja, aber erst ab dem 27, wenn es jetzt alles so weiter verläuft. Aber das ist ja natürlich auch immer etwas, was man nicht weiß.
Ja. Und du als Mutter, du wirst natürlich so eine Gesetzgebung oder Veränderung sofort Ja sagen.
Ja, ich denke mir halt, viele Leute, und wir, eben, jetzt, es klingt auch hart, aber wir haben ja noch eine junge Person gesucht, wo quasi Gespender ist. Und ich kann mir jetzt noch vorstellen, also bin ich auch als junge Person, denkst du nicht gerade, dass du sterben könntest. Und ich denke mir dann halt auch, um die Entscheidung der Familie, je nachdem zu überlassen, ist ja auch eine schwierige Entscheidung. Also, weil die trifft es ja dann auch, um die Entscheidung zu treffen. Darum, also ich würde absoluten Sinn sehen, weil ich glaube, eben, ich glaube, die Leute, die sich wirklich Gedanken darum machen, die würden dann auch proaktiv gehen und Nein sagen. Und ich finde auch, du hast auch das Recht zum Nein sagen. Es sind deine Organe und du darfst das entscheiden. Und ich auch finde, wenn du als Elternteil dein Kleinkind stirbt und du entscheidest dich dagegen, das ist überhaupt nicht verwerflich. Also ganz ehrlich, wir haben auch darüber geredet, wir sind so dankbar, dass jemand sich entschieden hat. Und ich meine, das sind 2 Hirntests, die du nochmal machen musst, dass jemand wirklich hirntot ist. Du musst dein Kind verkabelt weggehen lassen. Du kannst es nicht wirklich nochmal in den Arm nehmen. Und sie sehen sehr lebendig aus, oder? Und darum verstehe ich auch absolut, wenn man sich dagegen entscheidet.
Und jetzt haben wir das Glück gehabt, ich weiß nicht, das Privileg gehabt, dass jemand gesagt hat, ja, mit unserem Kind retten wir jetzt das Leben von der Mattea.
Also wir gehen davon aus, dass es ein Kind ist. Wir dürfen eigentlich nichts wissen. Aber weil sie uns gesagt haben, es ist schon fast eine zu kleine Leber, die es in der Tee gegeben haben, das ist auch noch nie vorgekommen, wissen wir, dass es sehr wahrscheinlich etwas Kleines ist. Was man vielleicht an dem Punkt noch muss sagen, Genf, sie können eine Splitting-Technik machen, wo sie den linken Leberlappen nehmen können und dem ein Kind geben können und die rechte eigentlich an einer erwachsenen Person. Also mit einer Leber kannst du grundsätzlich zwei Leber retten.
Okay. Dann haben wir Bescheid bekommen, wir haben eine Leber.
Ja.
Das ist der erste Schritt für etwas, das ja dann noch kommt. Mattea muss ja noch die Operation überstehen und dann die Leber nicht abstoßen.
Ja, und es sind viele Gespräche im Voraus. Wir sind ja lange Zeit auch da gewesen. Oder jetzt immer noch da. Das heisst, man hat viele Gespräche auch mit den Ärzten gehabt und die sind auch sehr selbstsicher. Oder sie haben, also, sind dann auch gesagt, so, ja, Abstoßung, das kann vorkommen, aber heutzutage, wir sind gut ausgerüstet, wir sind da sehr selbstsicher, dass wir das schnell in den Griff kriegen. Wir haben viel Erfahrungswert, das ist nicht mehr ein Problem heutzutage. Und wir haben eben das Chirurgenteam, Frau Wildhaber und Frau Galinescu, haben wir ja auch immer wieder gesehen, immer wieder Gespräche gehabt. Und die Kasai-Operation auch hinter uns gehabt. Und ich glaube, also jetzt von meiner Seite aus, das war ein unglaubliches Vertrauen gewesen. Also auch, wo sie gekommen ist und gesagt hat, dass wir eine Leber haben, die haben mich einfach nur gefreut. Gut, wir haben jetzt auch lange gewartet. Wir haben am Schluss auch nicht mehr gewusst, können wir noch auf der normalen Station bleiben oder müssen wir langsam in die Intensiv. Weil Mattea zwar äußerlich mega fit noch war, aber sie hat innere Blutungen gehabt. Und das ist einfach... Ab einem gewissen Punkt, wenn es zu viele Blutungen sind, muss auf die Intensiv, weil sie dort einfach das bessere Equipment haben, um mir auch helfen. Und darum sind wir dann im Dezember auf der nationalen Liste und die letzten drei Wochen sind wir auf der internationalen Liste, also High-Urgency-Liste gewesen. Meistens ist es einfach Schweiz-Frankreich. Aber quasi international im Suchen gewesen. Ja, die Anspannung ist einfach hochgestiegen und wo dann der Bescheid kam, ich habe mich so gefreut. Ja. Wirklich, also das war so ein schöner Moment gewesen.
Ich verstehe es. Und jetzt ist ja die Operation am Wochenende über die Bühne gegangen. Oder? Also vor etwa 4 Tagen. Und du hast mir geschrieben, hey, alles super gegangen. Also du kannst uns erzählen, Mattea hat die Operation gut überstanden, ohne Komplikationen. Und bis jetzt ist die Leber bei ihr nachgekommen.
Genau, die Leber ist angekommen. Das ist eben ganz eine kleine Leber, das heisst, man hat den Bauch super können zöhnen. Das ist ja auch immer noch, wenn eine zu grosse Leber transplantieren muss, je nachdem den Bauch offen lassen. Das ist auch nicht so schön. Bei ihr hat aber alles super geklappt. Seit dem Sonntag schnauft sie wieder selber. Am Montag ist sie dann so richtig wieder wach geworden. Sie hat halt sehr viel Medis gehabt, um zu beruhigen. Und weil ja die Leber so neu ist und auch noch im Schock ist, so ich bin jetzt in einem neuen Körper, schafft sie noch nicht so gut. Darum hat sie ein bisschen länger gebraucht, bis die Medikamente ein bisschen ausgewaschen worden sind. Und dann hat sie den Montag, hat sie die Augen dann auch wirklich richtig wieder mal geöffnet und seit gestern lacht sie auch wieder.
Wunderbar. Und du kannst sie auch jetzt wieder zu dir nehmen, du kannst auch wieder deine Rolle als Mutter umsetzen. Also das ist jetzt möglich oder ist immer noch Schlüch und ein Gerät angeschlossen, wo man sie muss überwachen
muss. Es ist schon auch noch. Also sie schauen eigentlich, dass du sie ziemlich schnell in die Arme kannst nehmen, aber mit viel Kabel. Also im Moment hat sie noch ihre Kabel. Da am Hals hat sie eins, der Proviac hat sie halt immer noch. Aber eigentlich nichts, was wir nicht schon gesehen haben. Das ist eigentlich für uns mittlerweile schon fast schon ein bisschen normal. Und auch der Umgang ändert sich dann halt recht stark mit diesen Sachen. Und ganz ehrlich, sie macht es so gut und das sagen sie uns auch immer wieder, dass sie wirklich also erstaunt sind, wie lange sie das so gut durchgehabt hat. Dass auch sie hat eben doppelt so viele Muskeln, wie Kinder in dem Alter normalerweise haben. Das hat ihr auch geholfen natürlich, um sich jetzt wieder erholen. Sie fährt sich jetzt schon wieder auf die Seite drehen. Also logisch, wir sind jetzt noch auf der Intensiv, aber sie macht es einfach genial.
Also ihr seid, also Mattea ist noch auf der Intensivstation, ihr seid noch in Genf, ihr seid noch dort drin. Wie sieht so perspektivisch aus? Wie sind ihre Leberwerte? Wie sind ihre grundsätzlichen Werte, Gesundheitswerte?
Die werden immer besser. Eine Zeit lang hat es geheißen, die Niere ist nicht so zufrieden, aber das ist normal. Oder mit all diesen Medis findet die Niere nicht so lässig. Und das ist jetzt auch alles wieder gut. Sie haben auch gesagt, die Leber macht ihren Job und die Leberwerte sind am runtergekommen. Auch der Bilirubin, also wir haben ja die noch nie weiss gesehen und langsam wird sie weiss. Es ist so schön zu beobachten, wie langsam so die, ja, das wirklich auch äußerlich gesehen ist. Es ist genial. Und ja, jetzt auch das Weiss in den Augen, oder? In die Augen kommen ganz anders wieder zur Geltung.
Also ich mag es der Matthäa, ich mag es dir, ich mag es deinem Mann, ich mag es deiner ganzen Familie so was von gönnen, dass die Resultate jetzt da sind, wie sie da sind. Und ein Teil, wenn man ja so gesagt, so als Abschluss von dieser Podcast-Folge unter dem Dach von Dost, hat ja auch mit dir etwas zu tun, dass du Studentin bist. Du bist ja nicht nur gefordert gewesen als Mama, als frischgebackene Mutter, ihres ersten Kind jetzt da in einer ganz, ganz herausfordernden Situation begleitest und auch einfach auch da innen die Verantwortung übernommen hast. Du bist noch Studentin gewesen. Und du bist noch Studentin gewesen, mitten in den Prüfungen, Leistungsnachweisen und Kolloquien. Wie hast denn die Doppelbelastung mögen stemmen? Was hat das mit dir gemacht da drin?
Also ich glaube, am Anfang, wo wir noch daheim waren, war es für mich auch ein bisschen Entlastung, um mal in die Schule gehen und mal einfach wieder eine Studentin sein und nicht mehr immer nur Milliliterzellen, die sie getrunken hat und all die Gedanken und die Sorgen, die du immer machst, sondern einfach so, okay, gut, ich bin jetzt in St. Gallen, es ist entweder bei meiner Mama oder dort und alles ist gut. Und dann halt, wo wir in Genf waren, ist es immer schwieriger geworden, ehrlich gesagt. Und ich habe jetzt ja auch die Bachelorarbeit eigentlich verschoben nochmal, weil ich gefunden habe, jetzt mit Leistungsnachweis langen. Aber ich habe auch mit Studenten und Studentinnen gehabt, die wirklich mir auch geholfen haben, auch an mich gedacht haben, was auch lieb war und auch ehemalige Mitstudentinnen, die einfach eigentlich mega schön, auch so ein bisschen die Solidarität, die man auch dort hat erfahren. Oder auch eben Dozenten, die auch Verständnis haben, für, dass es halt jetzt im Moment nicht so einfach ist.
Also du hast dich auch gut getragen gefühlt, sowohl von Mitstudenten, auch von einem Themawechsel, wie vom gesamten Departement. Du hast dich nicht allein gefühlt und da drin auch ein Stück getragen worden, auch weil es jetzt Nachweis, Leistungsnachweis und Prüfungen Zeit gewesen sind.
Ja, absolut. Und gell, was ja eigentlich auch noch schön war, einfach auch mal brüllen, weil jetzt einfach die Diagnose gekommen ist, habe ich mich fast wohler gefühlt in St. Gallen wie daheim, weil dort hast du einfach auch das Gefühl, so, hey, jetzt ist nicht der Zeitpunkt zum brüllen. Auch wenn es auch Momente gab, wo ich auch dort brüllt habe. Aber es war einfach auch viel befreiender, zu einfach mal in der Schule brüllen, ehrlich gesagt.
Ich verstehe das. Was auch ein Stück weit können zeigen, man kann nicht einfach durchgängig stark sein. Gegenüber der Materie, gegenüber dem Umfeld, jetzt bei den Entscheidungen und, und. Und dann kommt auf der anderen Seite, wo ja sonst schon belastend ist, oder? Die Prüfungen, die qualifizierenden Momente und dann noch zu genügen und dann noch gut zu genügen, dass da drin halt einfach auch, man darf auch eine andere Form, einen anderen Wesenspunkt zum Vorschein kommen. Wenn man so ein bisschen perspektivisch schaut, oder? Wie sieht jetzt die Perspektive von der Matthäa aus? Was ist jetzt der Weg, der noch geht oder müsste gehen?
Jetzt sind wir sicher noch einen Tag auf der Intensiv. Sie reden schon davon, dass wir vielleicht jetzt auf die Normalstation wieder verlegt werden. Also die Intensiv ist auch ein super Team, aber wir freuen uns auf unser altes Team. Die kennen wir jetzt halt auch gut. Also das Pflegeteam, die gehören schon fast zur Familie und wir freuen uns auch fest auf sie. Und dann geht es circa einen Monat, bis wir dann heim dürfen. Und dann gibt es, meint die, noch eine Monatkontrolle. Dann, wenn alles gut ist, noch 3 Monate, 6 Monate. Und am Schluss, wenn immer alles gut ist, hast du einmal im Jahr noch Kontrolle.
Und wir gehen von dem aus, dass
Genau.
Matthäa ein ganz, ganz, Anführungszeichen, Schlusszeichen, normales Leben kann führen kann, mit allen Möglichkeiten, die ein Kind, ein Jugendlicher und dann ein Erwachsener mit der Transplantation kann haben.
Genau, einfach mit einem bisschen gesünderen Lebensstil. Das wäre natürlich super. Und ja, eben eins, nein, das Medi, das ich zweimal am Tag muss nehmen, aber ich finde, das ist ein guter Kompromiss für ein schönes und langes Leben.
Sie wird das Leben lang müssen die Medikamentation mit sich nehmen.
Ja, wahrscheinlich. Also, ich habe einen Bericht gelesen, wo man es auch eben müssen absetzen musste, weil halt eben alles hat ein bisschen Preis. Aber es ist dann etwas für die Zukunft. Es ist Immunsuppressiva, die sie nehmen muss. Es macht sie jetzt anfälliger auf Infekte, also grippale Infekte und so. Und es kann mit der Zeit sich auf die Nieren auswirken. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass sie nicht ein hochdosiertes braucht, dass ihren Körper das gut annehmen kann. Und dass sie einfach einmal im Jahr die Untersuchung muss machen und den Rest.
Ja, und den Rest gehen dir als.
Und sonst gibt es immer eine Lösung.
Ja, und den Rest gehen dir als Eltern, du als Mutter, mit, was kann sie machen in einer Eigenverantwortung, dass sie da in ein gutes Leben hat. Also mich freut es unendlich. Unendlich, dass das jetzt so ist. Und wir hätten ja nie gedacht, dass wir den Podcast machen und die Transplantation gerade stattgefunden haben. Oder? Wir haben ja gesagt, wir diskutieren da mal, was sind deine Belastungen, was für Entscheidungen müssen gefällt werden. Und ich finde es wunderbar. Ich finde es wunderbar, dass wir das so abschliessen dürfen, dass man die Transplantation, dass sie die Leber nicht bekommen hat, die Transplantation gut über den Weg gegangen ist und dass sie jetzt auch gute Werte hat mit einer guten Perspektive. Was passiert mit dir weiter, Rahel? Du hast jetzt den bald jetzt noch Bachelorarbeit, da wirst du mit absoluter Bravour sicher erfüllen. Wohin geht es denn mit dir beruflich? Also als ausgebildete Sozialpädagogin?
Ja, ich werde sicher, also momentan habe ich immer noch einen Arbeitgeber, wo ich noch nebenan arbeite für Menschen mit einer Behinderung im Wohnheim.
Und der hat treu zu dir gegeben, gell, in dieser ganzen Zeit?
Ja.
Der hat immer zu dir gekriegt. Ja. Hey, super, super.
Und ich werde jetzt sicher zurückgehen können, dann bald. Freue mich jetzt auch wieder ein bisschen auf die Normalität als Nachtwache als erstes. Und damit ich auch eben Zeit habe, um einfach mal Mami zu sein. Nachher schaue ich, was auf mich zukommt. Aber eigentlich bin ich da guter Dinge.
Da bin ich auch. Also denke ich, jetzt tönt sich die Türen wieder auf und jetzt tönt sich auch Horizont wieder auf. Mag da auch wahnsinnig gönnen. So als Abschluss von dieser Folge, kannst du mir noch so ein bisschen erzählen, was hat dich am meisten unterstützt? Oder in dieser auch sehr herausfordernden Situation, wo es um deine Tochter geht, wo es um ein ganz kleines Baby geht, wo ja am Anfang von einem ganzen Lebensprozess steht und dann kommt so eine Diagnose, so eine Krankheit. Und was hat dich in dem ganzen Prozess, in dem ganzen Verlauf wirklich gut unterstützt. Weißt du, was du sagst? Das würde ich einfach auch noch sagen.
Also sicher meine Mann und unsere Familien. Das ist, aber was ich wirklich muss sagen, was besonders vielleicht auch ist bei uns, und ich weiß nicht, wie das andere haben, aber halt einfach das Team von Genf. Also ich habe mich, ganz ehrlich, ich fühle mich da wieder heim. Wir kriegen manchmal Besuch vom Pflegeteam auf der Intensivstation, weil sie sich auch so fest für uns freuen. Ich finde es ein wunderschönes Team. Ich finde, man fühlt sich auch gut aufgehoben. Und sie lassen sich einem da wohlfühlen, auch wenn es in einer schwierigen Lage ist. Und sie nehmen sich immer wieder Zeit, um auch mit dir zu schwätzen. Und ich finde, du wirst auch gesehen als Person und nicht nur quasi das Baby mit der Krankheit, sondern das ganze System. Und das finde ich wunderschön.
Ich würde auch Lob einfach so stehen lassen. Ich glaube, da wird verstanden. Und wenn du noch musst, in Französisch übersetzen, du wirst das sicher auf den Punkt bringen. Dass auch wirklich der Lob und die Anerkennung könnt mitnehmen. Rahel, danke vielmals, dass du bei uns Gast warst, dass du so auch näher und so greifbar uns hast können, die Geschichte erzählen und da näher bringen. Ich wünsche dir im Namen vom ganzen Podcast-Kontrast-Team einfach alles Gute, dass das genau so kommt und wirklich jetzt auch eine gesundheitliche Ruhe für Matthäa und für euch kommt. Einen erfolgreichen Abschluss. Danke vielmals, dass du zu Gast warst.
Danke euch. Hat mich gefreut.
Wenn ihr noch Ideen hättet, wie wir den Podcast auch unter einem anderen Dach weiterführen, was für Themen, was für Gäste ihr gerne hättet, auch wenn ihr kritische Punkte habt oder Lob habt, dann ganz, ganz herzlich noch unter kontrast.ost.ch. Alles, was nachher passiert, würden wir auch informieren. Wir würden euch sagen, wo wir weiter zu erreichen sind. Bis dahin wünsche ich euch einfach ein gutes Leben und beste Gedanken an Matthäa und an Rahel. Danke vielmals, dass ihr da gewesen seid. Danke vielmals, dass ihr uns zugelassen habt. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Rückmeldungen habt, wenn ihr irgendetwas wollt, uns mitteilen wollt, kontrast@ost.ch. Danke vielmals, dass ihr dabei seid. Der Podcast «Kontrast» wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von «Fokus Format».